Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein wenig aufregendes Jahr schien wenig aufregend zu Ende zu gehen. Der Sommer mit dem überraschenden Sieg der Griechen an der Fußball-EM in Portugal lag schon einige Zeit zurück. Auch die Olympischen Sommerspiele in Athen mit der einzigen Schweizer Goldmedaille des Fechters Marcel Fischer. In den USA freute sich George W. Bush auf seine zweite Amtszeit und nach diesen Festtagen, genauer ab Neujahr, würde in der Schweiz die 0,5-Promille-Grenze gelten. Dann, am Stephanstag 2004, trafen aus Asien Meldungen über ein Erdbeben im Indischen Ozean ein, Stärke 9,1. Stunden später erste Bilder aus Thailand, dann aus Südindien, aus Sri Lanka. Dann immer mehr Bilder von immer noch mehr Küstenstrichen, kilometertief verwüstet durch meterhohe Flutwellen, von deren Wucht wir uns keinen Begriff machen konnten und dann plötzlich einen hatten, der Tsunami. Etwa 230.000 Menschen sind umgekommen, 160.000 allein in Indonesien, auf der Insel Sumatra mit der Provinz Aceh, die dem Epizentrum am nächsten lag und am weitesten weg für Medien, denn Aceh war als Bürgerkriegsgebiet stark isoliert von der indonesischen Armee abgeschirmt. Peter Achten konnte 14 Tage nach der Flut in den Norden Sumatras reisen.
Am frühen Morgen war der Aceh erwacht. Der Ruf zum Gebet über der zerstörten Stadt. Fast alle Moscheen, selbst jene in den am schwersten betroffenen Gebieten, haben den Fluten getrotzt. Ein Zeichen Allahs, sagen die Gläubigen in Banda Aceh. Mehr als zwei Wochen nach dem Erdbeben und der mächtigen Tsunami-Flutwelle versuchen die Bewohner im äußersten Norden von Sumatra mit dem Unfassbaren fertig zu werden. Unterdessen wird das zerstörte Stadtzentrum geräumt. Schwere Baumaschinen der indonesischen Armee, lokaler Bauunternehmer und ausländischer Hilfsorganisationen sind im Einsatz. Zermalmte Betonteile, Holz, Hausrat wird beiseite geschoben. Lastwagen transportieren die Trümmer an den Stadtrand. Überlebende stochern in den Trümmern, sammeln Altmetall, Kleider, kurz alles, was noch irgendwie brauchbar ist. Noch immer werden aus den freigelegten Trümmern täglich Tote geborgen. Studenten aus dem fernen Java sammeln verweste Leichen. Zwei Stunden lang war ich mit einem Team dieser jungen Leute unterwegs. In dieser kurzen Zeit haben sie über 200 Tote geborgen. Die indonesische Armee hat längst aufgehört, Opferzahlen aufzudatieren. Die letzte Zählung liegt bei 104.000 Todesopfern. Später wird es in Aceh eine Volkszählung geben und dann erst wird man das ganze Ausmaß erkennen. Während die jungen Javaner in den Trümmern ihrer traurigen Pflicht nachgehen, passieren hoch oben, knapp unter den schwarzen Regenwolken, unablässig Helikopter der indonesischen Armee und der amerikanischen Navy. Die Helikopter transportieren Hilfsgüter über die bis zu 3000 Meter hohen Berge an die Westküste von Sumatra. Hauptmann Andrew Green vom US-Flugzeugträger Abraham Lincoln.
We're able to move tons of supplies from here, specifically in Banda Aceh, out to the areas along the beach that were totally devastated from Malabo all the way up here to Banda Aceh, and that's where we're focusing right now.
Wir, sagt Hauptmann Green, konzentrieren uns auf die Westküste und transportieren tonnenweise Lebensmittel, Trinkwasser und andere Hilfsgüter. Das Küstengebiet zwischen Malabo bis nach Banda Aceh sei schwer zerstört. Dort hat der Tsunami am fürchterlichsten zugeschlagen. Das Epizentrum des Bebens nämlich lag ganz in der Nähe. Die internationale Hilfe läuft seit Ende Dezember in großem Stil. Der kleine Flugplatz von Banda Aceh ist mit Militär- und Zivilflugzeugen voll belegt. Eine norwegische Herkules-Militärmaschine rollt auf dem Tarmak aus und steuert in Parkposition. Hilfsgüter stapeln sich auf dem Flugplatz und in zahlreichen Lagerhäusern von Banda Aceh. Jean-Philippe Jutzi von der Schweizer Humanitären Hilfe umschreibt die Schwierigkeiten so.
Das Wichtigste von hier ist, und das Schwierigste ist, dass von hier diese Güter bis vor Ort zu abladen und fahren. Es fehlt noch viele Fahrzeuge, viele Lastwagen und viel Personal, um diese Güter bis zu den Leuten zu führen.
Neben Hilfsgütern treffen täglich auch neue Hilfsteams ein. die UNO versucht zu koordinieren. Professor Rolf Streule, Arzt im Schweizer Team, das in Banda Aceh mit der Abklärung der Bedürfnisse beschäftigt ist, sagt, die Koordination sei alles andere als einfach.
Eine Riesenmenge von Leuten aus der ganzen, wirklich aus der ganzen Welt, also von allen Ländern sind hier Leute da, die alle helfen wollen. Und die UNO versucht das zu koordinieren. Die UNO ist erfahren in solchen Koordinationsaufgaben, aber trotzdem ist es also alles andere als einfach.
Auch die Infrastruktur ist in vielen Teilen der Provinz zerstört oder beschädigt. Nachschub kommt auch auf dem Landweg über die Ostküste, über 600 Kilometer von Medan. Die schwer betroffene Bevölkerung in Aceh versucht unterdessen, soweit wie möglich den Alltag nach dem Tsunami zu bewältigen.
Über Jahre und Jahrzehnte hatte die indonesische Zentralregierung das Streben nach Unabhängigkeit, den Kampf um mehr Autonomie der Provinz Aceh unterdrückt, war mit 30.000 Soldaten in der reichen Region präsent und gefürchtet für harte und unerbittliche Einsätze gegen bewaffnete Aceh-Rebellen. Unter dem Eindruck der Naturkatastrophe haben dann Regierung und Rebellen sofort einen Waffenstillstand vereinbart und Ende Januar, wenige Tage nach Peter Achtens erster Reportagereise, mit Friedensverhandlungen begonnen, in Helsinki. 2 Monate danach, Ende März, ist unser damaliger Korrespondent Ende März erneut in die sogenannte Unruheprovinz gereist.
Lengket di dalam, sudah tertinggal, tertimpa dengan kayu balok.
Das indonesische Fernsehen berichtet noch heute täglich über die Folgen der Tsunami-Katastrophe in Aceh. Für indonesische Ohren klingt Aceh gefährlich, denn dort leben jene, die sich seit jeher gegen jede Regierung aufgelehnt haben. Selbst der massive Einsatz der Armee der letzten Jahre gegen die Aceh-Befreiungsbewegung hat keine Ruhe gebracht. Immerhin wird jetzt in Helsinki verhandelt und der neue Präsident Susilo Bambang Yudhoyono gilt als integer. In Aceh allerdings bleibt man skeptisch. Iskandar, ein in Deutschland ausgebildeter Arzt aus Banda Aceh, formuliert es so.
Er versprochen viel, aber nie vergessen. Er ist sein Hintergrund, er ist ein Militär, ein General. Hinter ihm ist viel, viel Militär.
Die Militärs profitierten in Aceh bislang von weit verbreiteter Korruption. Präsident Yudhoyono hat jetzt in Aceh der Korruption den Kampf angesagt. Überall hängen grün-gelbe Spruchbänder, die Korruption verdammen. Doch im korruptesten Land Asiens werden Resultate auf sich warten lassen. Gegenwärtig befindet sich Aceh in der schwierigen Übergangsphase von der Soforthilfe zum Wiederaufbau. Arzt Iskandar befürchtet Schlimmes.
Ich habe Angst. Es gibt noch wieder diese Mafia, Korruption-Mafia, um dieses Wiederaufbauprojekt zu stören.
Beweise gibt es bislang allerdings nicht. Vertreter von UNO und Hilfswerken beteuern, dass alles transparent sei und nichts unter dem Tisch verschoben werde. Über Politik wird in Aceh nur vorsichtig geredet, vor allem mit Ausländern. Doch Arzt Iskandar sagt offen, was die überwiegende Mehrheit der Männer und Frauen in Aceh wirklich will.
Wir haben so viel Leiden an dieser Situation. Wir wünschen eine freie, als freie Volk, als freier Mensch in dieser Welt bleiben.
Die Militärs versuchen unterdessen, ihr ramponiertes Image als brutale Schlägertruppe, Menschenrechtsverletzer und Folterer zu korrigieren. Seit über 2 Monaten sind sie, wenn auch stets schwer bewaffnet, bei Aufräumarbeiten und bei der besonders delikaten Arbeit der Leichenbergung im Einsatz. Viele in Aceh anerkennen diese Leistung. Bei der Planung des Wiederaufbaus allerdings, so die Kritik vieler, nehme Jakarta keinerlei Rücksicht auf Meinungen aus Aceh. Das wird als typische indonesische Arroganz interpretiert. Die militärische Präsenz ist in Banda Aceh und in der Provinz noch immer massiv und das wohl nicht nur wegen der Hilfsoperationen. Doch Mitglieder der Aceh-Befreiungsfront bewegen sich noch immer wie Maus sprichwörtliche Fische im Wasser. Spät nachts in einem vom Tsunami verwüsteten, zum größten Teil verlassenen Stadtteil wird ein kurzes Gespräch möglich, ohne Aufnahmegeräte allerdings. Doch die Gespräche in Helsinki seien ein Anfang, aber Taten wären mehr als alle diplomatischen Worte. Wir fordern, so die mit Pistolen bewaffneten jungen Männer, weitgehende Autonomie und einen gerechten Anteil am Erlös unserer Bodenschätze. Nach 10 Minuten ist das Gespräch beendet. Die Männer verschwinden lautlos im Dunkeln. Keine 500 Meter entfernt eine Militärkontrolle. Der Presseausweis wird höflich begutachtet. Dann die Frage, was man denn so spät abends hier in der dunklen, verlassenen Stadt mache. Freundlich wird man entlassen mit der Warnung, hier ist es gefährlich. Tarmizise, ein hoher Beamter der Stadtregierung von Banda Aceh, formuliert die Situation weniger von der politischen als von der menschlichen Warte aus.
Artinya jangan terjadi konflik terus-terusan. Jadi dengan adanya suatu sistem kedamaian.
Das Volk ist traurig, das Volk hat viel Leiden erlebt, viele Tote zu beklagen, sagt Tarmizise. Das Volk sei müde und hoffe auf einen gerechten Frieden. Aber ein gerechter Friede für Aceh, das könne noch lange, sehr lange dauern.
Es dauerte 5 Monate, denn 5 Monate später, am 15. August 2005, taten Regierung und die Rebellen der rohstoffreichen Provinz Aceh den großen Schritt auf dem Weg zum Frieden. Die Verhandlungen, die 8 Monate zuvor begonnen hatten, wurden in Helsinki abgeschlossen, ein Friedensabkommen unterzeichnet.
Indonesiens Präsident Susilo Bambang Yudhoyono bezeichnete die Unterzeichnung des Abkommens heute zu Recht als einen Neuanfang. Ein fast 30-jähriger Krieg hatte 15.000 Todesopfer gefordert. Der Präsident hatte letztes Jahr sein Amt angetreten mit dem Versprechen, das Aceh-Problem zu lösen, und zwar auf friedliche Weise. Die tragischen Ereignisse der Tsunami-Katastrophe haben gewiss den Willen zu einer friedlichen Lösung bei beiden Parteien beschleunigt. Die Einigung freilich ist nicht selbstverständlich. Kompromisse mussten her und das war nach einem langen, bitteren Krieg nicht einfach. Die Rebellenbewegung Freies Aceh hat mit dem Verzicht auf Unabhängigkeit wohl das größte Zugeständnis gemacht. Im Gegenzug zeigte sich die indonesische Regierung mit der Gewährung von weitgehender Autonomie großzügig. Nicht von ungefähr. Im indonesischen Inselarchipel nämlich trachten andere Regionen nach Abkapselung und Unabhängigkeit. Mit einem unabhängigen Aceh wäre die Gefahr eines Auseinanderbrechens Indonesiens groß gewesen. Mit der heutigen Einigung und der Gewährung von politischer und vor allem wirtschaftlicher Autonomie ist zumindest vorerst diese Gefahr gebannt und ein Zukunftsmodell skizziert. Doch die Zukunft Indonesiens muss in den nächsten Monaten hart erarbeitet werden. 200 Experten aus der Europäischen Union und 100 aus Asien werden jeden Schritt hin zur Autonomie Aceh überwachen. Der Chef der Aceh-Rebellen, Mahmud Malik, sagte heute in Helsinki nach der Unterzeichnung wörtlich, die dunkelsten Tage liegen jetzt hinter uns. Das jedenfalls ist die Hoffnung der rund 4 Millionen Menschen in Aceh. Denn sie waren es, die unter dem Krieg am meisten gelitten haben. Profitiert dagegen haben während der langen Kriegsjahre vor allem die Militärs und die Rebellen. Entscheidend wird deshalb sein, ob Präsident Yudhoyono seine Generäle in Aceh im Griff hat und ob Mahmud Malik seine Kämpfer unter Kontrolle halten kann.
Das war im August 05. 4 Monate später, 1 Jahr nach Erdbeben und Flut, ist Peter Achten nochmals nach Aceh gereist. Er hat dabei feststellen können, dass viele Spuren des Tsunami verschwunden sind und die Wunden des langen Bürgerkriegs verheilen. Die Reportage könnte unter dem Titel stehen, wo der Tsunami auch etwas Gutes bewirkt hat.
Baitul Rahman Moschee im Zentrum von Banda Aceh. Nach dem Tsunami war hier alles zerstört. Einige Ruinen sind übrig geblieben. Tausende kamen damals ums Leben. Die majestätische Baitul Rahman Moschee blieb wie andere Moscheen fast unzerstört. Ein Fingerzeig Allahs, so interpretieren die Imams das Phänomen. Heute ist rund um die Moschee alles aufgeräumt. Es wird wieder gebaut, die Behörden setzen zusammen mit indonesischen und ausländischen Hilfswerken die Infrastruktur instand. Das Zentrum von Banda Aceh ist heute ein großer Markt für Kleinhändler. Hier, diese Fische sind frisch, sagt einer der vielen Fischhändler in der Diponegoro-Straße nahe der Moschee. Doch nur wenige wollen kaufen, die Preise seien höher als früher, ganz einfach darum, weil es seit dem Erdbeben und dem Tsunami weniger Fisch im Meer gebe. Auch die Gemüse- und Früchtehändler sind mit dem Geschäft nur mäßig zufrieden.
Ja, sekarang makin sulit, Pak. Karena lalu mahal, harganya selalu mahal semua.
Sicher, es ist gut, dass jetzt Friede herrscht, sagt die Gemüsehändlerin. Aber die Geschäfte gehen nicht besonders gut. Standgebühren an die Lokalregierung fallen an. Dann seien die Preise bei den Großhändlern zu hoch, das heißt die Gewinnmargen zu klein. Damit könne man nur knapp überleben. Alle Kleinhändler in der Dipone-Goro-Straße klagen, dass es extrem schwierig sei, das wenige Kapital für ihren Kleinhandel aufzutreiben. Regierungshilfe wäre gut, sagen alle, aber bislang gibt es diese nicht, ebenso wenig wie Kleinkredite von der Bank. Deshalb müssen Verwandte und Freunde aushelfen. Trotz allem aber herrscht Optimismus auf dem Markt. Journalist Hardzic von Radio Aceh bestätigt das mit Blick auf Aceh's Gesamtwirtschaft.
Ja, terjadi perubahan yang sangat signifikan, saya rasa.
Nach dem Tsunami, sagt Journalist Hardzic, sei die Wirtschaft erst wieder nach 3 Monaten langsam angelaufen. Jetzt sei es fast wieder normal. Nicht 100%, aber 80% ganz sicher. Die neue Dynamik profitiert ganz offensichtlich vom abgeschlossenen Frieden und den neu erwachten Hoffnungen. Was vielen ausländischen Beobachtern auffällt, formuliert Hans Keller, Leiter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Dezain Banda Aceh, so.
Die Stimmung jetzt würde ich als Aufbruchstimmung bezeichnen. Die Leute sind zuversichtlich. Es wird sehr viel gemacht. Ich bin optimistisch. Ich glaube, die Region hat durch den Tsunami auch eine Riesenchance für die Zukunft erhalten. Es wird die Infrastruktur zum großen Teil ersetzt oder erneuert. Der Staat oder die Provinz steht nachher schuldenfrei da. Und wenn Sie, also die Behörde und die Politiker, die Chance wahrnehmen, meine ich, hat der Tsunami mindestens zum Teil auch etwas Positives gehabt.
Doch der Weg zur Prosperität ist noch lange und steinig. Professor Tasmim, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Aceh, sieht für Landwirtschaft und Handel dank dem Frieden einen positiven Trend. Auch die großzügige Hilfe aus dem Ausland sei ein Segen für die Wirtschaft. Aber Professor Tasmim warnt. Vieles, sagt Professor Tasmim, hängt von der Ausgestaltung des versprochenen Autonomiestatuts ab. Aber grundsätzlich sei er optimistisch. Dennoch, viel Zeit sei notwendig. 5 bis 8 Jahre, schätzt Professor Tasmim, wird es sicher noch gehen, bis Aceh endlich dort ist, wo es ohne den langen Krieg schon längst hätte sein können.
Die Reportage von Peter Achten aus Banda Aceh, ein Jahr nach dem Tsunami vom Stephanstag 2004.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.